Der Wert des Journalismus für unsere Demokratie und was, wenn die vierte Gewalt im Staat ihre Kraft verliert. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Gerade auf lokaler und regionaler Ebene gibt es immer mehr relevante Ereignisse, über die gar nicht mehr berichtet wird. Mangels Interesse der grossen Plattformen oder weil es keine Redaktionen vor Ort mehr gibt. Und auf nationaler Ebene passiert die Themenauswahl längst nicht mehr nur nach dem Angebot, sondern immer mehr nach den Nachfragen und dem Verhalten von Userinnen und Usern. Komplexe Artikel und Berichte, von denen klar ist, dass nur wenige sie lesen oder schauen, lässt man, losgelöst vom Thema, dann einfach einmal weg. Was passiert mit unserer direkten Demokratie, wenn sich die kritische Berichterstattung aus Gemeinden und Kantonen, ja, aus der Politik zurückziehen? Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Roger Deweck, ehemaliger Chefredakteur unter anderem vom Tagesanzeiger sowie SRG-Generaldirektor. Heute ist er freier Publizist und Buchautor und hat jüngst mit seinem Buch «Prinzip trotzdem» und der Frage, warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen, ein ziemlich düsteres Bild über die vierte Gewalt im Staat zeichnet. Fangen wir doch gerade mit einer Auslegeordnung an. Ein breiter Teil der Bevölkerung konsumiert jeden Tag Informationen über die verschiedensten Kanäle. Gratisportal, Abo-Service, öffentlich-rechtlich, privat. Weiss aber häufig nicht, wie die Redaktionen hinter diesen Informationen finanziert werden. Sie beschreiben das auch in Ihrem jüngsten Buch. Was hat sich diesbezüglich so zum Negativen verändert?
Ich würde sagen, bis Anfang des Jahrtausends hat Werbung und Kleinanzeigen einen ganz wesentlichen Beitrag zur Finanzierung des Journalismus geleistet. In einzelnen Medienhäusern bis zu 3/4 ist von den Kleinanzeigen und von der Werbung gekommen. Kleinanzeigen haben sich verlagert zu Online-Märkten, Werbung zu Suchmaschinen, zu sozialen Medien, wo sie das Publikum sehr viel zielsicherer erreichen. Das heisst, heute muss sich der Journalismus sauber finanzieren im Wesentlichen. Es gibt nur noch einen kleinen Beitrag von der Werbung. Und darum müsste er eigentlich substanzieller werden. Weil wenn ich etwas verkaufen muss, dann soll es Substanz haben.
Das heisst also, früher, um das noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, ist die redaktionelle Leistung über die Werbung, über die Kleinanzeigen zum grössten Teil finanziert worden. Und jetzt fließt das ab in andere Portale, wo aber keine redaktionelle Leistung mehr dahinter steht.
Genau, wo sogar die redaktionelle Leistung von journalistischen Medien letztlich verwertet, sozusagen normal nutzt, wie so viele soziale Medien. Und es ist ein grosses Dilemma. Es gibt einzelne ganz mächtige Medienhäuser, internationale Medienhäuser, Weltblätter, wo das nötige Kapital haben, um massiv in die Redaktion zu investieren, damit das Angebot so stark wird, dass Leute auch bereit sind, dafür zu zahlen. Und das sind dann meistens auch kaufkräftige Leute, die sich solche journalistische Medien abonnieren. Aber sehr viele Lokal- und Regionalmedien, die haben schlicht und einfach das Geld, um in die Redaktion zu investieren, nicht. Und das ist mit ein Grund, warum ich in meinem Buch das Prinzip trotzdem, warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen, für öffentliche Finanzierung, namentlich von Regional- und Lokalmedien, plädieren.
Auf die öffentliche Finanzierung kommen wir noch. Ich würde noch schnell ein bisschen aufzeigen, das ist vielleicht auch ein Haufen Leute nicht bewusst, weil sie ja die Informationen vermeintlich gratis konsumieren. Gratis im Sinne, sie zahlen kein Geld, aber sie zahlen natürlich in einer anderen Währung, nämlich mit ihren Daten, die natürlich ausgewertet werden und dann eben können verkauft werden.
Und es kommt dazu, viele Leute machen gar keinen Unterschied mehr zwischen dem, was ein journalistisches Angebot ist und was ein Angebot in den sozialen Medien ist. Journalismus, das ist Information suchen, prüfen, überprüfen, in Zusammenhang stellen, analysieren, gewichten, darlegen, eventuell erklären, vielleicht kommentieren und am Schluss, wenn es nötig ist, korrigieren oder aktualisieren. Das ist seriöse Verarbeitung von Informationen. In den sozialen Medien haben sie fast nur die eine Funktion, die fakultative Funktion, zu kommentieren. In einer Endlosschlaufe wird kommentiert und nochmal kommentiert und zum dritten Mal kommentiert, auch wenn es keine neuen Aspekte, auch wenn es keine neuen Fakten gibt. Und sehr viele Leute lassen sich von dieser Meinungsinflation beeindrucken, aber wichtiger sind Fakten.
Was sagen Sie, wo, auf welchem Weg ist uns das abhanden gekommen, eben genau den Unterschied zu merken? Was ist, Sie sagen dem, der seriöse, fundierte Journalismus gegenüber dem Oberflächlichen in den sozialen Medien? Wo ist uns das abhanden gekommen, dass wir das nicht mehr merken oder dass wir denen, ich sage jetzt mal salopp, so auf den Leim gehen?
Also in den sozialen Medien wird praktisch kein Journalismus gemacht. Es gibt auch keine Redaktionen. Es gibt journalistische Medien, die in den sozialen Medien ihre Arbeit auch aufschaltet und dann hat man ein journalistisches Angebot. Aber es gibt so und so viele Leute, die völlig inkompetent irgendeine Meinung kundtun, ohne dass sie nun wirklich diesen Sachen auf den Grund gegangen sind, ohne dass sie recherchiert hätten, ohne dass sie überprüft hätten. Und das ist etwas, wo dann plötzlich eine Art Melange gemacht hat und so viele Leute wissen gar nicht mehr, ist das jetzt eigentlich journalistisch oder nicht.
Ist aber, ich sage jetzt mal, leichte Kost, weil sprachlich angepasst, weil auch allein von den Zielen und von den Wörtern her, in einem Kontext, das mag man noch schnell ein bisschen auffassen, mag man schnell lesen und generiert, weil es halt meistens auch reisserische Schlagzeilen dahinter hat, Klicks und Likes, und das ist die Währung, die halt dann funktioniert online.
Und darum ist die grosse Gefahr, dass journalistische Medien, die sozialen Medien, imitieren. Das tun, was soziale Medien tun. Also ein Post beispielsweise auf X, der Plattform von Elon Musk, der muss plakativ sein, sonst findet er keine Beachtung. Und man beobachtet, dass in einem beträchtlichen Teil der journalistischen Medien auch das Angebot immer plakativer wird. Schwarz oder weiß.
Nur und in den Schlagzeilen, würden Sie sagen, oder dann auch im Kontext, wenn man weiterliest?
Auch wenn man weiterliest, es gibt nach wie vor hohe Qualität in einigen Zeitungen, aber es gibt auch die Tendenz, immer ein bisschen boulevardesker zu werden. Auch weil man unter so einem grossen kommerziellen Druck steht, dass man dann das Gefühl hat, ja, alles muss sich verkaufen, alles und jedes muss das Publikum überzeugen, mitnehmen. Und dann werden die Titel reisserisch und die Auswahl der Themen ist dann mehr kommerziell, nicht essentiell. Und das ist etwas, was letztlich den Journalismus zusätzlich schwächt. Wenn er letztlich das tut, was soziale Medien tun, dann das Original ist immer stärker als Kopie.
Wenn Sie zurückschauen auf die Medien, die Sie lange gearbeitet haben, Tagesanzeiger im Print, das Schweizer Fernsehen im Fernseh- und Radiobereich, was stellen Sie für ein Zeugnis aus? Auch beide online stark präsent. Was stellen Sie da für ein Zeugnis aus?
Also das liegt mir fern, meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen zu bewerten, zu zensurieren, im Sinne, dass ich eine Zensur würde erteilen, eine Note würde geben. Ich bin aber grundsätzlich sehr dafür, dass journalistische Medien die sozialen Medien besetzen. Dann gibt es dort ein bisschen mehr Information und ein bisschen weniger Desinformation. Man kann es gescheit oder weniger gescheit machen, aber man soll es machen.
Also sagen Sie, es liegt nicht nur an der Leserschaft, die auf das Einfachere draufspringt, sondern es fehlt auch ein bisschen am Angebot von der, sag jetzt mal, von der seriösen Medien im Online-Bereich, wo wir überhaupt eine Auswahl lassen.
Ich würde die Leserschaft in keiner Art und Weise kritisieren. Es gibt auch die ganz andere Leserschaft, die gerne lange Artikel hat, die gerne lange Podcasts hört, die gerne vielleicht ihre Sendung, die ja keine reisserische Sendung ist, schaut. Diese Kategorie gibt es schon. Und wir beobachten, dass ein beträchtlicher Teil vom Publikum sich entfernt von den Medien, die ganze Zeit einfach in sowieso hypernervösen Zeiten, weiss Gott, wie die Weltlage schwierig ist, auch noch hypernervös sauber tun. Und die Zahl der sogenannten Nachrichtenvermieder, die steigt. Und die tun sich dann still und leise vom Medienbetrieb entfernen, weil sie genau die allgemeine Aufregung, die totale Erregung von dem Teil des Medienbetriebs einfach nicht gutiert.
Da wären wir so ein bisschen beim politischen Aspekt. Sie sagen, es ist auch gefährlich für die Demokratie, wenn sich immer mehr Leute wenn sich der seriöse Journalismus von faktenbasiertem, recherchiertem Berichterstattung verabschiedet.
Ja, Politologen sagen, haben das Wort dafür, die Stimmungsdemokratie. Und wenn so viele in der Demokratie nicht im Grunde genommen nach einer Auslegeordnung, wo man Fakten anschaut, entschieden wird, sondern je nach der Stimmung. Und ein beträchtlicher Teil von der Medienlandschaft, sei es journalistische Medien oder sowieso soziale Medien, einfach Stimmung bewirtschaftet, Ängste, Emotionen bewirtschaftet, letztlich einfache Lösungen die ganze Zeit predigt, wo die Welt immer komplexer wird, dann ist das kein Dienst, den man der Demokratie erweist.
Da drin fließt ja auch der Vorwurf von zunehmender Desinformation, von zunehmender Fake News. Ist es aber doch legitim, dass man sagen muss, es ist eine dünne Gratwanderung zwischen oberflächlicher Berichterstattung, die muss noch nicht Desinformation sein und sie muss auch noch nicht Fake News sein. Und das ist ein Grat, der zunehmend verschwindet und ineinander überläuft.
Wir haben es mit einem Generalangriff auf Fakten zu tun. Es gibt so und so viele Leute, die Fakten nicht mehr gelten lassen. Und ein Berater vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump hat ja einmal den Ausdruck geprägt, es gibt alternative Fakten. Ich behaupte, das ist ein Faktum. Es ist nicht überprüft, es ist nicht belegt, es ist nicht nachgeforscht. Ich sage einfach, das ist ein Faktum. Und der Journalismus, der läuft natürlich auf. Er ist dafür da, Fakten zu ermitteln. Und er braucht eine Faktenumgebung, eine Wahrheitsumgebung, eine Umgebung, wo man Fakten gelten lässt. Und ich glaube, es ist die ganz große Aufgabe vom Journalismus, die Macht des Faktischen, die Kraft des Faktischen zu behaupten, ein bisschen weniger Meinung äußern in den sozialen Medien, wie in den journalistischen Medien und ein bisschen mehr recherchieren.
Aber ist es jetzt nicht gerade, wenn wir den politischen Kontext nehmen, zunehmend schwierig, allein faktenbasiert zu berichten? Wenn wir lesen, die neuesten Studien sagen zum Beispiel, Alkohol ist trotzdem nicht so ungefährlich, wie wir immer gemeint haben. Also auch das vermeintliche Glas Rotwein ist eben gleich nicht so gut, wie wir immer gemeint haben. Dann haben die Leute eher das Gefühl, dass so etwas stimmt und sind vielleicht auch bereit, ihre Meinung dazu zu ändern. Wenn aber etwas aus einer Kriegsberichterstattung kommt, eine politische Berichterstattung kommt, dann hat es ja in den allermeisten Fällen ein Narrativ dabei, weil es eine Einschätzung braucht, eine Schlussfolgerung braucht, weil es eben nicht harte Fakten sind. Macht es das nicht schwierig?
Narrativ ist das, was im Moment letztlich die Information beherrscht. Alles muss eine Story haben. Aber ich nehme einfach ein banales Faktum, dass Sie mir gegenüber sitzen. Ich glaube, Sie werden das nicht lügen. Es gibt auch keine grosse Story zu dem. Aber wenn man jetzt nur schon nachher schauen im Programm oder auf der Webseite von TeleZ, was stattfindet, dann wird man sehen, dass wir beide einander gegenüber gesessen sind. Und da braucht es kein Narrativ. Für die ganz starken Fakten braucht es einfach kein Narrativ. Und die ganz starken Fakten sind die, die kein Narrativ brauchen. Wir wissen, wir sitzen gegenüber.
Gut,
ich habe nichts dagegen.
Ja, ich auch nicht. Aber in der Politik haben sie häufig nicht immer nur die ganz starken Fakten.
Ja, aber wenn sie sich nicht für die Fakten interessieren, und die Fakten ist ja immer eine Suche, so wie die Wissenschaft immer eine Suche ist. Es ist immer der Zwischenstand der Erkenntnis. Aber wenn ich nicht nach den Fakten suche, dann werde ich nie irgend in der Politik eine Lösung haben. Wer letztlich sich für Fakten nicht interessiert, wie so viele Populisten, links oder rechts, die schlicht und einfach in ihrer Welt irgendwelches Zeug behauptet, das mit der Faktenlage nichts zu tun hat, dann kann man gar nichts bewirken in der Politik. Der amerikanische Science-Fiction-Autor Philip K. Dick hätte mal geschrieben, Realität ist das, was bleibt, selbst wenn man nicht mehr daran glaubt.
Also sagen Sie dann, dass Donald Trump 1.0 und 2.0 nur möglich war, wegen solcher Berichterstattung, falsche Narrative, Desinformation und Fake News?
Nein, nein, es gibt reale Gründe in der amerikanischen Gesellschaft. Ich glaube, dass die 3-4 Jahre radikaler Liberalismus, wo in den USA die Reichen reicher geworden sind, die Superreichen superreicher geworden sind, die Armen ärmer, man hat ja Sozialabbau gemacht und der Mittelstand erodiert ist, der untere Mittelstand verarmt ist, dass das natürlich sehr viel zum Erfolg von Donald Trump beitragen hat. All die, die enttäuscht waren, die haben sich dann in die Arme von Trump geflüchtet, der gesagt hat, ich bin der wahre Repräsentant der kleinen Leute, nicht die liberale Demokratie, ich tue neue Interessen verteidigen. Aber man sieht, was er macht. Er macht eine Politik für die Milliardäre und bald für die Billionäre à la Elon Musk und nicht für die kleinen Leute. Die tröstet er mit Ultranationalismus.
Ich möchte noch mal schnell zurückkommen. Sie haben vorher gesagt, ja, Sie möchten natürlich, dass die seriösen Medien oder die recherchierten Berichte, die langen Berichte, dass die auch online verfügbar sind. Es gibt auch eine zahlende Kundschaft, die das gerne möchte und das auch konsumiert. Aber Fakt ist, es ist nicht die Mehrheit. Und wenn nicht ein reiches Verlagshaus dahinter ist, lässt sich das momentan nur schwer finanzieren. Also sind wir da in einer Minderheit.
Da bin ich nicht sicher.
Nein.
Schauen Sie, es gibt von diesen sogenannten Content Manager in Redaktionen, die oft anstelle von einer eigentlichen Chefredaktion treten sind. Die Chefredaktion interessiert sich für das Angebot vor allem und den Content Manager für die Nachfrage, für Klicks. Die meinen immer, wir können die Jugend nur erreichen mit Unpolitischem oder mit Schrott. Und wir haben die best ausgebildete Jugend, die wir je haben in der Schweiz. Und sie ist engagiert in Teilen, sehr engagiert. Und wegen dem Klima oder gegen Krieg, wo sie als ungerecht empfindet und. Und das hat sich gezeigt, beispielsweise damals, wo man über die Zukunft, über die Existenz von der SRG abgestimmt hat in der Schweiz. 72% der Schweizerinnen und Schweizer haben die Volksinitiative zur faktischen Abschaffung von der SRG abgelehnt. Und die Jugendliche, die Altersgruppe von 18 bis 28,
wo man immer sagt, die schauen eh kein Fernsehen mehr.
Die haben zu 80% die Volksinitiativen abgelehnt. Die Jugendlichen sind mindestens so gut wie wir. Ich bin ein Kulturoptimist. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Alte, die sagen, früher war es besser.
Also, das heisst, die Idee, die wir so haben, Junge wollen nur so, ich sage jetzt mal, banale TikTok-Videos sehen und oberflächliche Instagram-Posts, da tun wir unserer Jugend Unrecht. Da verstehe ich Sie richtig?
Es gibt selbstverständlich auch in der Jugend derjenige, die vielleicht nur das wollen. Und es gibt einen völlig anderen Zugang zu den Medien. Auf der einen Seite konsumiert man eben so leichtes Zeug. Und auf der anderen Seite geht man aber auch immer wieder in die Tiefe. Ich meine, ich bin beeindruckt von junge Leute, die sich engagiert haben in der Schweiz, in den politischen Parteien, bei Operation Libero, wo auch immer, da ist Substanz.
Was sagen Sie diesbezüglich dann kritischen Stimmen, die Ihnen an dieser Stelle ein Stück weit Nostalgie und vor allem einen idealistischen Ansatz vorwerfen, der am Zeitgeist der Gesellschaft vorbeigeht?
Ich bin hoffnungsfroh und illusionslos. Hoffnungsfroh, weil ich denke, der schöne Beruf, den Sie ausüben, den ich ausübe, den wir beide mit Leidenschaft ausüben, den sollen wir in Zukunft stärken. Man soll sich als Journalistin, als Journalist sich selber treu bleiben, dem Journalismus treu bleiben. Und gleichzeitig muss man natürlich mit der Zeit gehen. Es ist beides drin. Ich bin überhaupt nicht ein Nostalgiker. Ich sehe das auch im modernen Journalismus, wenn man es wirklich macht, enorm viel sich bewegen lässt. Nehmen Sie zum Beispiel die beiden Reporterinnen von der New York Times, die den Fall vom Hollywood-Produzent Harvey Weinstein recherchiert haben. Das hat 2017 die weltweite MeToo-Bewegung ausgelöst. Also eine Ablehnung von der Übergriff, Machtübergriff, sexueller Übergriff von Männern auf Frauen. Und das war eine gute Entwicklung. Und solche Sachen gibt es immer wieder aus dem Journalismus. Er ist dort am stärksten, wo er es will wissen. Macht ist immer ein Vorsprung an Wissen. Wissen ist Macht, sagt man. Aber Wissen wollen ist Gegenmacht.
Dann erklären Sie vielleicht gleich den Leuten, die sich halt mehrheitlich informieren, über kurze Posts, über Boulevardjournalismus, über Gratisblätter, warum Sie sich da nicht genügend informieren können, um unserer Demokratie oder an den Anforderungen, die die Demokratie stellt, richtig gerecht zu werden.
Ich bin nicht sicher, dass es einfach so viele Leute gibt, die nur so arbeiten. Gerade in einer direkten Demokratie. Man sieht das bei wichtigen Vorlagen, wenn man eidgenössische Abstimmungen hat. Bis zu 60, 70, 80% der Leute sich beteiligen. Und das machen sie nicht, wenn sie Debatten in den journalistischen Medien nicht verfolgt haben, das Dossier ein bisschen vertieft haben. Ich sage, der durchschnittliche Schweizer, die durchschnittliche Schweizerin ist in solchen Fragen nach einem Abstimmungskampf in dem Dossier mindestens so sattelfest wie ein durchschnittlicher Abgeordneter zum Deutschen Bundestag. Das macht die Stärke von unserem Land aus. Aber dafür braucht es auch Lokal- und Regionalmedien, die diese Dossier behandeln, attraktiv aufbereitet. Und da komme ich nochmal zurück. Wenn es nicht mehr langt, wenn Journalismus auf der lokalen und regionalen Ebene zu einem Verlustgeschäft wird, dann muss der Staat helfen. Weil Journalismus ist eine elementare Infrastruktur der Demokratie und dann ist es eine elementare Aufgabe vom Staat, die Infrastruktur zu pflegen. So wie man das pflegt, Post pflegt und andere Infrastrukturen.
Noch eine Frage und dann kommen wir zu dieser Finanzierung. Jetzt haben wir so ein bisschen gesehen, wie das. Sie haben das auf Chefredaktion, Content Manager, Klicks. Wie das funktioniert in diesen grossen Medienunternehmen mittlerweile, wo das Geld hergeht. Müssen wir uns selber aber nicht, das haben wir noch gar nicht angesprochen, auch ein bisschen an den Nase nehmen? Man könnte die Schuld schon auch den Medienunternehmen geben, die in diese Richtung gehen. Aber müssen wir nicht uns alle auch ein bisschen an den Nase nehmen als Konsumenten, die halt dann einfach auch das Angebot, das uns geboten wird, konsumieren? Also wir könnten ja auch lenkend wirken.
Es ist ein Wechselspiel. Meine reale Utopie ist der Weinmarkt. Ich trinke bei dir gerne ein Gläschen Rotwein. Und über die Jahre und Jahrzehnte sind Wein auch in der Schweiz besser geworden. Und mit der Qualität der Wein ist auch die Kenntnis der Weintrinkerinnen und Weintrinker gestiegen. Eine Spirale nach oben. Und ich finde, man kann in den Medien im Moment manchmal eine Spirale nach unten beobachten. Das heisst, wenn Medien meinen, dass dumme Volk können bedienen mit Schrott, dann wird das Volk dadurch nicht besser. Und die Spirale nach unten zu durchbrechen, das ist auch ein Anliegen von meinem Buch. Also ich glaube, ich bin in der einzigen Branche, wo amig sagt, wenn der Absatz nicht stimmt, dann senken wir die Qualität des Produkts. Und das kann es ja nicht sein.
Gut, wobei wir jetzt genau beim Geld wären. Sie reden von und schreiben von staatlicher Förderung. Der Staat muss eingreifen, wenn es dann halt nicht mehr geht. Und über dieser ganzen Aussage hängt das grosse Damoklesschwert von dieser Unabhängigkeit der Medien, von dieser vierten Gewalt im Staat, von dieser Pressefreiheit, die dann eingeschränkt würde, weil der Staat eben reguliert und Geld eingibt.
Darf ich das Beispiel von meiner Heimatstadt Freiburg anführen?
Ja.
Die französischsprachige Zeitung, die heisst La Liberté, einen schöneren Zeitungstitel gibt es gar nicht, die Freiheit. Und Liberté hat einem Orden von Nonnen gehört. Die Nonnen haben keine Novizinnen mehr gehabt, außer auf Madagaskar. Also es war abzusehen, dass am Schluss Liberté Nonnen auf Madagaskar gehört. Das geht nicht. Irgendwie, da ist kein Bezug mehr zum eigenen Blatt. Und da hat die Freiburger Kantonsregierung vor einem Jahrzehnt schon gesagt, oh, wenn wir es nicht einfach schlittern lassen. Und hat im Zusammenspiel mit dem Elektrizitätswerk, mit der Freiburger Kantonalbank, ist eingestiegen ins Kapital von La Liberté mit der Beteiligungsgesellschaft, damit es keine direkte Einflussnahme gibt. Und hat so gesichert, dass Freiburg als eine der wenigen Mittelstädte in der Schweiz noch die eigene unabhängige Zeitung ist, wo sonst im Grunde genommen La Liberté ein Regionalbüro mit 3 Journalistinnen und 2 Journalisten von Tamedia wäre. Und Die Zeitung ist kritisch. Das Freiburger Establishment flucht die ganze Zeit, dass La Liberté so kritisch ist. Und die Zeitung ist extrem beliebt. Sie hat den höchsten Sympathiewert gehabt in einer Umfrage, vor allem Regionalzeitungen. Das ist einfach gescheiter, als einfach zuzuschauen, wie letztlich grosse Medienkonzerne sich da eine Regionalzeitung nach der anderen unter dem Nagel reissen und die dann aber wirtschaftet. Das ist also wirklich nicht die Lösung. Erst recht nicht im Föderalismus.
Also, jetzt sagen Sie, das war vor etwa 10 Jahren. Wenn dem so wäre, Herr Dübeck, dass das jetzt das Erfolgsmodell wäre. Es gibt ganz viele Kantone, die immer wieder in diesen Umfragen sagen, ja, die Berichterstattung aus dem Kantonsparlament bei den kantonalen Vorlagen, die nimmt ab. Es gibt vieles, was nicht mehr in die Medien kommt. Also, wenn das doch das Erfolgsmodell wäre, ob man auch schon Erfahrungswert hätte jetzt aus Freiburg, da wären doch schon viel mehr Kantone darauf aufgesprungen. Warum passiert das nicht?
Es hat eine grosse Schwellenangst, dass der Staat sozusagen auf diesem Gebiet tätig wird. Man hat immer das Gefühl, das könnte Pressefreiheit, Sie haben es ja selber in Ihrer Frage vorher formuliert, könnte eingeschränkt werden. Aber es gibt gute Modelle, gerade in Nordeuropa. Und warum in Nordeuropa? Das sind Flächenstaaten, die bevölkerungsarm sind. Und die sind schon vor 30 Jahren von der Medienwirtschaftskrise eingeholt worden. Wenn ich alle 100 Kilometer 5 Abonnentinnen und 3 Abonnenten habe, dann ist damals schon der Vertrieb von gedruckten Zeitungen ruinös gewesen. Dann haben sie also sehr früh handeln. Und sie haben unabhängige Vergabekommissionen, die gemäß festen Regeln quasi automatisch das Geld verteilen. Ohne jede Einflussnahme, das passt natürlich zur politischen Kultur von Skandinavien. Aber das Ergebnis ist, dass es zum Beispiel in dem sehr stark sozialdemokratisch geprägten Schweden noch eine grosse bürgerliche Zeitung gibt, die sonst eingegangen wäre, Svenska Dagbladet, dass es in jeder schwedischen Kleinstadt, selbst im höheren Norden, 1 bis 2 unabhängige Lokalmedien gibt, die völlig frei von einer Zentralredaktion können schaffen. Sie müssen über die Hälfte von dem, was sie bringen, sauber produzieren. Dänemark ist noch einen Schritt weiter gegangen und finanziert einen Teil von der redaktionellen Leistung, übernimmt einen Prozentsatz vom Redaktionsbudget und wenn der Verleger halt das Redaktionsbudget kürzt, dann gibt es weniger Subventionen. Das sind Erfolgsmodelle, wie Nordeuropa ist Spitze im Ranking von der Medienförderung, aber auch Spitze im Ranking von der Medienfreiheit, Spitze im Ranking von der Medienvielfalt und Spitze im Ranking vom Medienvertrauen von der Bürgerinnen und Bürger. Also, dass automatisch staatliche Hilfe Pressefreiheit einschränken, das ist faktisch dort wieder leid.
Also, automatisch würde man nicht sagen, aber natürlich gleich auch durch indirekte, auch wenn man die Beteiligungsgesellschaft oder Stiftungen zwischenschaltet, wer bestückt die Leute und wie kommen sie an ihre Position? Gibt es immer noch kritische Stimmen, die sagen, ja, also indirekt ist eine Einflussnahme gleich möglich. Das nicht automatisch, aber möglich.
Es ist immer möglich im Journalismus. Besitzer haben immer ein Stück weit Einfluss genommen. Aber wenn der Staat einfach untätig bleibt, wer nimmt den Einfluss? Oligarchen. Wir haben im Pressewesen zunehmend Oligarchie. In den USA verkörpert durch den Gründer von Amazon, Jeff Bezos, der Washington Post gekauft hat und dann plötzlich seiner Zeitung verbietet, für Kamala Harris Stellung zu nehmen. Seiner Zeitung verbietet, Artikel, Leitartikel, Kommentare mit dieser oder dieser Tendenz zu veröffentlichen. In Frankreich haben sie 90% der privaten Medien, die 9 branchenfremden Milliardäre gehören. In der Schweiz haben sie auch Oligarchie gehabt. Ein Christoph Blocher, der jahrelang, obwohl er das verleugnet hat, der Besitzer war von der Basler Zeitung, die jetzt viele Lokal- und Regionalmedien haben. Ich habe lieber Medien, die öffentlich unterstützt werden und dann kann die öffentliche Hand sich gar nicht leisten, Einfluss zu nehmen, als Medien, die von Oligarchen bestimmt werden, wo man gar nicht einmal weiss, wem sie gehören. Wem gehört eigentlich? Wer hat das Geld gegeben für den Nebelspalter? Wer hat das Geld gegeben für die Weltwoche? Wissen wir alle nicht. Und das ist undemokratisch. Wenn es den Staat gibt, dann weiss man es. Dann kann man dem Staat erst recht auf den Finger schauen.
Also das heisst, ein bisschen salopp wieder gesagt, also wenn dann schon Einflussnahme, haben Sie lieber die vom Staat wie die von irgendwelchen Oligarchen?
Nein, ich glaube, dass der Staat gerade in Demokratien keinen Einfluss kann nehmen, weil es gibt dann sofort einen Skandal. Wohingegen es fast schon common geworden ist, dass ein Oligarch sagt, also ich werde meine Zeitung dorthin oder dorthin. Und das kann es ja nicht sein.
Der zweite Bereich, den Sie kritisieren oder wo Sie einen Lösungsansatz sehen, ist in der Regulierung von Social Media und von diesen Online-Portalen. Auch das wird wieder kritisiert mit dem gleichen Argument. Auch da, man greift ein in die Pressefreiheit, man schnürt ein enges Korsett. Sie sagen, ohne diese Regulierung oder eine gewisse Regulierung, gerade jetzt von diesen Social Media Portalen, geht es nicht.
Es ist evident. Also, wenn ich zum Beispiel einen zusammenschlage in der realen Welt, dann habe ich ein Verfahren am Hals. Auch wenn ich verbal entgleise, mich völlig entgleisen und jemanden verleumde in der realen Welt, dann habe ich ein Verfahren am Hals, zum Glück. Und in der virtuellen Welt, in den sozialen Medien, ist jahrelang das nicht der Fall gewesen. Man hat können tun und lassen, was man wollte. Auch wenn es illegal war, hat es keine Folgen gegeben. Und schlimmer noch, die globalen Plattformen haben mit ihren Algorithmen all das aufgespült, was emotionalisiert, was polarisiert, was brutalisiert, was primitivisiert. Das sind grosse Zerstörungsmaschinen, Demokratie-Zerstörungsmaschinen. Und ich finde, eine Demokratie muss sich das nicht bieten lassen. Pressefreiheit ist eingeführt worden, weil die Presse der Demokratie dient. Wenn wir aber globale Plattformen haben, die systematisch Demokratie beschädigen, finde ich, darf Demokratie durchaus auch Regelungen hinstellen, bis zu dem Punkt, dass auch die globalen Plattformen im Dienst der Demokratie stehen und nicht die Demokratie schwerst beschädigen.
Jetzt könnte man ja auch sagen, der Ansatz könnte sein, okay, wir wollen eine Regulierung haben. Jetzt könnte man ja auch sagen, anstatt dass die Staaten über Gesetze das regeln, tun das die eigenen Plattformen, zum Beispiel über ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen, selber regeln. Dann wäre der Staat außen vor. Und die sagen, hey, schau, das sind Spielregeln, die bei uns gelten. Und wenn du die brichst, auch dann wirst du entweder gesperrt, ausgeschlossen und kannst nicht mehr mitmachen.
Also das hat Europa zuerst einmal so probiert und dann haben sie sich an ihre allgemeinen Bedingungen nicht gehalten. Und sie beobachten ja auch, was im Moment in den USA passiert. Die allgemeinen Bedingungen sind plötzlich so, dass man alles wieder veröffentlichen darf, selbst wenn es letztlich illegal ist. Unter dem Rubrum Redefreiheit, Meinungsfreiheit. Und es ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Ein Elon Musk, der sagt, journalistische Medien machen Zensur, weil sie den Informationsverarbeitungsprozess, den ich am Anfang von unserem Gespräch resümiert habe, machen, die sagen, das ist Zensur. Dass man sehr seriös schaut, ob eine Information stimmt oder nicht stimmt und nur die bringt, wo man zum Schluss kommt, ist, sie stimmt. Das ist Zensur. Es kommt etwas dazu, die autoritären Typen wie Donald Trump, wie Elon Musk, die funktionieren nach dem Prinzip, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Das heißt, wer eine journalistisch unabhängige Haltung einnimmt, der ist gegen mich. Und den tue ich dann klein machen. Was macht der Trump? Plötzlich wählt er aus, welche Journalistinnen und Journalisten im Oval Office über seine Auftritte berichten und welche nicht. Plötzlich tut er eine grosse, eigentlich eine von den zwei, drei bekanntesten Nachrichtenagenturen von der Welt, AP, ausschliessen, weil sie sich einem Trump nicht beugen und immer noch vom Golf von Mexiko spricht und nicht vom Golf von USA. Plötzlich machen die Trump-Administration Prozess, ruinöse Prozess gegen Regionalmedien, die kritisch berichtet sind. Die Leute, die sind kein Freund von der offenen Gesellschaft. Die sind kein Freund von der Pressefreiheit. Die ticken wie ein Viktor Orban in Ungarn, wo 90% von der Regionalmedien unter seinen Fittich hat. Und ich habe schon ein bisschen Angst, wenn in unserem Land ein Viktor Orban in Zürich auftritt, im Dalder Grand einen Vortrag haltet und dann die Granden von der SVP im stehenden Applaus geben. Die gleichen, wo dann jetzt die Halbierungsinitiative gegen SRG lanciert haben, applaudieren einem, wo die Presse in seinem Land gängelt und knechtet und schnürt. Also das spricht Bände.
Gut, Noch immer können wir sagen, die SVP ist in unserem politischen System auf allen Ebenen eingebunden. Und das tut sie ein bisschen bändigen. Oder würden Sie mir da nicht recht geben?
Ich glaube, die SVP ist zu verstehen wie die US-Republikaner. Eine ehemals staatstragende, konservative, sehr vernünftige Partei, wo sich deutlich radikalisiert. Und wohin das kann führen, das sieht man in Amerika jetzt, wenn sich eine demokratische Partei vollends radikalisiert. Das ist eigentlich manchmal fast gefährlicher, als wenn es dann von vornherein extremistische Parteien gibt, wie zum Beispiel Rassemblement National in Frankreich oder AfD in Deutschland oder Giorgia Meloni mit ihren Postfaschisten in Italien, wo dann plötzlich letztlich jedenfalls in Frankreich und in Italien leichte Mäßigung schon eintritt.
Also, viele Medien, viele Sendungen auch in ganz unterschiedlichen Formaten probieren dem gegenüber mit Faktenchecks zu arbeiten, Meinungen, Aussagen von Politik, von Politikern einzuordnen, zu schauen, stimmt das oder nicht, damit auch Politiker ein bisschen zu erziehen, um halt eben das zu sagen, was man auch nachprüfen kann. Macht das Ganze glaubwürdiger?
Ich finde schon. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man bei grossen politischen Debatten die würde aufzeichnen, zeitversetzt ausstrahlen und bevor sie ausgestrahlt wird, einen Faktencheck würde ich machen und jede Aussage, die die Politikerin der Politiker macht, würde ich überprüfen, wenn er eine Zahl nennt, stimmt die Zahl, wenn er eine Statistik anführt, ist es wirklich die Statistik. Also man könnte so einen Teil der Politikerinnen und Politiker auf Fakten behaften. Und ich glaube, gerade in unserem Land, wo ein pragmatisches Land ist, wo ein lösungsorientiertes Land ist, wo ein Land ist, wo immer Fakten hat, gelten lassen, wäre das ein guter Beitrag zur politischen und zur journalistischen Kultur.
Würden Sie sagen, so wie der Faktencheck oder die Faktenüberprüfung momentan funktioniert, geht es wirklich vor allem darum, zum Tatsachen zu überprüfen oder gehört viel mehr auch die Bewertung der Meinung dazu, gerade wenn wir jetzt im politischen Kontext schauen?
Faktencheck ist Check von Fakten, nicht von Meinungen, sondern von Fakten.
Aber es ist auch ein bisschen fliessend, wenn Sie jetzt schauen, wie die Faktenchecks in diesen verschiedenen Formaten eingesetzt werden.
Dann werden eigentlich nur die Fakten, die man in einer Meinung angeführt hat, werden überprüft oder nicht. Und also Fakten gelten lassen, Fakten und ihre Bedeutung zu stärken, das ist elementar, weil wenn Fakten nicht mehr gelten, haben wir keinen gemeinsamen Boden mehr und dann können wir unsere Demokratie nach und nach vergessen. Demokratie braucht einfach einen gewissen gemeinsamen Boden.
Dann schließt sich, wenn man so will, der Kreis wieder, Roger de Weck, und zwar genau, wenn man jetzt Ihnen genau zugelassen hat, die Überprüfung des Journalismus, Tatsachen, Behauptungen, Aussagen von Politikern. Eigentlich, wenn das alles stimmt, was Sie in Ihrem Buch schreiben und man das würde sich zu Herzen nehmen, dann brauchen wir keinen Faktenchecker. Dann ist es der Journalismus, der das macht.
Faktenchecker ist entstanden mit den sozialen Medien, wo es eben keinen Faktencheck gegeben hat.
Vorher ist der Journalismus der Faktenchecker
gewesen. Der Journalismus hat sein Monopol von der Vermittlung von Informationen verloren. Das finde ich sehr gesund. Es gibt viele Journalistinnen und Journalisten, die ein bisschen demütiger sind, dass sie nicht mehr das Monopol haben. Ich finde das sehr gesund. Aber das ist noch kein Grund, dass man aufhört, Fakten zu checken.
Lassen wir das hier stehen. Wir könnten noch abendfüllend diskutieren. Roger, dir wirklich ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung.
Herzlichen Dank.
Der ehemalige SR-Generaldirektor Roger de Weck mit einem Plädoyer für einen unabhängigen, kritischen Journalismus als Fundament auch von unserer Demokratie. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.